Politics und Fantasy mit Christian Lohr.
Hallo meine lieben Freunde, wir gehen rein in den Upside Bowl heute. Der Upside Bowl hat tatsächlich seit Start viel polarisiert, weil ich das Scoring ja ein bisschen verändert habe. Wir haben das Scoring übrigens letztes Jahr auch verändert, da gab es keinen so großen Aufschrei. Wie dem auch sei, auf jeden Fall findet der Upside Bowl statt unter veränderten Rahmenbedingungen. Die veränderten Rahmenbedingungen findet ihr auch im Regelwerk. Ich werde auch nochmal auf der Seite, wo man sich anmelden konnte, eine Übersicht machen, wo man auch die verschiedenen Drafts der Ligen sieht. Das ist gerade noch ongoing und to-do von mir. Und da findet ihr aber auch das Regelwerk. Und da seht ihr schon mal die Unterschiede zum letzten Jahr. Um es vorwegzunehmen, der größte Unterschied ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern ist die Wertschätzung des Quarterbacks. Und damit ist die Folge beendet. Weil im Prinzip gibt es sonst gar nicht viel, was man beachten muss. Und selbst das ist nochmal abgeändert. Denn was viele falsch verstehen, meines PPA, ich habe zu meines PPA ja auch eine Folge rausgebracht. Und meines PPA ist ein Framework, ein ganzes Konzept. Und keine einzige Scoring-Einstellung. Also wir spielen im Upside Bowl einfach kein Minus-PPA. Sondern wir spielen eine Scoring-Variante, die dem Ganzen sehr nahe kommt. Und es gibt viele Besonderheiten, die es zu beachten gilt, die auf die ich eingehen werde. Und die das Ganze meines Erachtens mega spannend machen. Also, erstmal die generellen Auswirkungen der Changes, würde ich sagen. Und wir haben wir haben den 10-Perform-Framework eingeführt. Wer wissen will, was das im ganz Genauen ist, der kann sich gerne die Minus-PPA-Folge nochmal anhören. Da sind dann auch die verschiedenen Prinzipien des Minus-PPA-Frameworks, denn wir haben eingeführt den 10-Perform-Framework und das Prinzip der Integrität. Das bedeutet, jede Position wird gleich bewertet. Passing Yards sind genauso viel wert wie Rushing Yards und Receiving Yards. Und das ist wohl auch die einschneidendste Veränderung, ne, da dieses Verhältnis von Yards zu, ich nenne es mal Aktionen. Aktionen sind dann eben Rush Attempts, Pass Attempts, Completions und Receptions. Weil die geben dann eben Minus- beziehungsweise Pluspunkte für jede Reception im Prinzip minus 0,5 Punkte, für jeden Rush Attempt minus 0,5 Punkte und für jede Completion erstmal minus 0,5 Punkte. Deswegen auch minus PPA. Was dann eben in dem 10-Perform-Framework gut ausgeglichen wird damit, dass es eben diese minus 0,5-0,2 Ratio gibt, also die Anzahl an Yards einfach erhöht wird. So, ich hoffe, jetzt habe ich nicht schon die ersten verloren. Wie gesagt, hört euch, falls ihr neu seid, das minus PPA, die minus PPA Folge an. Das wertet halt den QB erstmal massiv auf, ne? Ich glaube aber auch, es wird generell über alle Positionsgruppen hinweg wichtiger sein, einen Top-Spieler auf seiner Position zu haben. Also die wichtigste Änderung in diesem neuen Scoring ist, dass Volume zwar immer noch ein großer Faktor ist. Wir haben es zum Glück ist dieser Framework anders als bei All 22. Bei All 22 hatte letztes Jahr, ich habe schon wieder den Namen vergessen von diesem Receiver, von den Saints. Den habe ich vorher tatsächlich, kann sein, dass ich ihn mal bei irgendwelchen Rookie-Watches behandelt habe, aber ich habe den Namen gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, keine Ahnung. Deswegen habe ich ihn auch direkt wieder vergessen. Da war ein Wide Receiver, der bei den Saints irgendwie 2 Receptions hatte, aber die waren halt richtig geil bewertet. Der hat dann mega Punkte gemacht. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Also Volume ist hier auch ein Faktor, ein großer Faktor, spielt hier eine Rolle. Allerdings killt Volume hier keinen mehr. Also wenn David Montgomery, ist ja immer ein schönes Beispiel, wenn man über Volume spricht, ne? Volume and Opportunity. David Montgomery, wenn der 20 Touches pro Spiel hat, dann bleibt es dabei, dass seine Opportunity hoch ist erstmal. Allerdings bringt ihm dann diese Opportunity nichts, wenn er nicht effektiv ist, was David Montgomery oftmals nicht ist. Gucken wir uns die Scorings mal an. Nach UBDA-Scoring, also Upside Best Ball Dynasty Association, das ist ja das Scoring vom letztjährigen Upside Bowl, deswegen UBDA-Scoring. Da war Monty Running Back 13 per Game letztes Jahr mit 14,5 Punkten. In PPA war er Running Back 19, schon etwas schlechter per Game, mit 14 Punkten. Und nach neuem Upside Bowl Scoring war er Running Back 20 mit 10,4 Punkten. Also die Punkte, man sieht schon, ne? Running Back 19 in PPA mit 14 Punkten, Running Back 20 mit 10,4. Man sieht schon, die Punkte fallen auch schneller ab. Weil die Punkte-Durchschnitte sind eigentlich gleich. Aber dazu später mehr. Also, David Montgomery, man sieht schon weniger Punkte, Running Back 20 im Gegensatz zu letztjährigen Running Back 13, beziehungsweise PPR war ja so relativ ähnlich. Nick Chubb hingegen im UBDR-Scoring letztes Jahr Running Back 10 gewesen mit 15,3 Points per Game und im Upside Bowl-Scoring Running Back 3 mit 16,5 Punkten. Da zeigt sich dann auch schon wieder ein weiterer Faktor. Receiving Backs sind eben nicht mehr wertvoller als andere, sondern es kommt auf die Effektivität im Generellen an. Wenn Nick Chubb einfach ein geiler Back ist, der First Downs erzielt, der gut rusht, allem Pipapo, dann wird er halt dafür bewertet, was er tut, ein geiler Running Back sein. Gut, über JT brauchen wir gar nicht reden. JT war nach UBDR-Scoring Running Back 2 per Game mit 20,9 Points per Game und Running Back 1 im Upside Bowl mit 22 Points per Game. Das Ding ist, man sieht es hier halt schon, die Punktevergabe an sich bleibt relativ ähnlich. Deshalb hat man sich im 10-per-4-Framework auch für diese minus 0,5, 0,2 Variante entschieden. Es gab ja noch andere Methoden, das zu machen. Minus 1 und 0,4 oder so wäre zum Beispiel auch möglich gewesen. Aber diese Variante sorgt eben dafür, dass die Punkte im Gegensatz zu PPR und so relativ ähnlich sind. Aber der Positional Drop-Off ist eben über alle Positionen hinweg spürbar, wie schon gesagt. Da das Konzept auch ein bisschen darauf ausgelegt ist, den Positional Value alleine zu stärken. Wir spielen zum Beispiel angelehnt daran auch nur mit einem festen Running Back Spot, weil es die Teams eben auch tun. Größtenteils sieht man Formationen mit nur einem Running Back. Das heißt, du kannst im Upside Bowl einen Running Back musst du starten und zwei kannst du starten. Du musst allerdings zwei Wide Receiver starten und kannst vier Wide Receiver starten. Deshalb haben Wide Receiver generell hier auch einen höheren Wins Above Replacement Wert als Running Backs. Das sieht man bei mir auf Twitter, habe ich eine Grafik gepostet über die letzten 5 Jahre im Durchschnitt. Da gibt es eben viel mehr Valuable Wide Receiver als tatsächlich Running Backs. Das liegt einfach auch daran, dass man eben mehr Wide Receiver spielen muss und kann. Generell gilt nochmal zusammenfassend für diese Einführung, die Punkteverteilung ist bei den Running Backs, Wide Receivers und Tight Ends sehr ähnlich zu denen im normalen UBDA oder auch im PPR-Scoring. Allerdings wird Einfluss auf den Quarterback genommen. Durch die Integrität erzielen die halt nicht nur im Schnitt doppelt so viele Punkte wie die anderen Positionsgruppen, sondern sind des Weiteren halt auch aufgrund eines viel, viel krasseren Positional Drop-Offs als in PPR-Formaten wertvoll. Also das ist ja auch das, was ich immer als Argument gegen Superflex anbringe. Der Positional Drop-Off ist halt gar nicht da. Hier sorgt man eben mit einer Quarterback-Position dafür, dass der Quarterback massiv an Wert gewinnt. Ne? Und ich draft übrigens gerade in der richtigen, in Anführungsstrichen, Analytics-Redraft-Liga. Da ging Mahomes für anders angefangen. Man hat 145 Millionen, das richtet sich wieder irgendwie nach der NFL, da will man ja immer einen NFL-Realismus haben. Man hat bei 21 Startern 145 Millionen. Nach meiner Berechnung müsste das ungefähr 5% für einen Starter sein. Also du hast 5% für einen Starter in deinem Roster. Da ging Patrick Mahomes beispielsweise jetzt für 28%. Herbert, Allen und Murray gingen für rund 23%. Prescott, Brady, Stafford, so diese Riege, ging für 18% des Budgets. Und sieht man schon, ne? Wenn man 5% für einen Starter hat, dann buttert man da schon beim Mahomes mehr als 5 Starter quasi rein. Also Mahomes ist genauso viel wert wie 5 Starter. Und die Top Running Back, Wide Receiver und Tight Ends gingen halt ebenfalls für so 15%. Da sieht man dann eben auch schon den Unterschied. 28% für Mahomes, 15% für die besten der anderen Positionsgruppen. Und danach fällt es dann eben halt auch stark ab. Ne? Also nach einem Derrick Henry kommt dann noch JT und so. Und dann geht's eben krass runter von diesen 15%. Und das ist ein wesentlicher Faktor, auf den ich hinweisen möchte einfach. Topstars sind hier sehr viel wert, weil sie viel Floor haben, viel Ceiling haben und einfach auch konstant Leistung bringen. Das wird später nochmal wichtig. Jetzt kommen wir zu den Draft-Strategien, möchte ich es mal nennen. Also, wie sollte man jetzt den Draft angehen? Zuerst muss ich sagen, ich hoffe, es kam schon durch, ne? Dadurch, dass wir diesen Framework angelehnt schon nutzen, aber eben nicht komplett umsetzen, ist das Format für mich auch komplett neu. Der MinusPPR-Framework setzt der Rahmenbedingungen voraus wie 16 Teams erstmal. QB kriegt Minuspunkte für Sack Yards, die kann man bei Sleeper nicht vergeben. Minus 6 Punkte für ein Fumble haben wir auch nicht gemacht, weil ein Fumble Recovery gibt eben auch plus 6 Punkte dann wieder. Ein eigener Fumble Recovery, der tritt in ein Viertel der Fällen vor. Man hätte sagen können, ja gut, Viertel der Fälle halt Pech gehabt, aber Ich habe es genau so bei Fumblen gelassen wie letztes Jahr, damit man da nicht so krass eingeht. Also in Sleeper vieles nicht darstellbar, deswegen musste ich hier und da ein bisschen abändern. Aber der größte Faktor ist wahrscheinlich die Teamgröße. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor für die unterschiedlichen Strategien. Ich würde zum Beispiel auch mal gerne einen Spieler sehen, der versucht, einen Quarterback zu streamen. Ne? Den würde ich auch gerne die ganze Saison begleiten. Mal gucken, wie das so ist in diesem Format. Also, weil schließlich muss man ja sagen, selbst wenn jeder zwei Quarterbacks nimmt, was ich noch nicht mal glaube, aber selbst dann haben wir ja immer noch die 12er-Liga. Das heißt, 11 Leute nehmen zwei Quarterbacks, dann sind wir bei 22. Nehmen wir mal an, es nimmt eben nicht jeder 11 Quarterbacks, dann sind wir zwei Quarterbacks, dann sind wir bei 16 bis 18 Quarterbacks, die vom Board gingen. Das heißt, die Hälfte der Quarterbacks, der Starter jede Woche, ist ja immer noch verfügbar. Und die können ja gute Matchups haben. Und das fände ich halt mal mega spannend zu sehen, ob das hier auch funktioniert bei diesen 12 Teamligen. Aber vielleicht finde ich da ja wieder. Also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr diese Strategie verfolgt. Generell sollte man im Draft meines Erachtens versuchen, einen der Top-Spieler jeder Positionsgruppe zu erhalten. Also wenn ihr zum Beispiel am Turn draftet, spät 9 bis 12 oder so, und bis dorthin dann wieder erwarten natürlich, aber wenn bis dahin nur Quarterbacks ging, also es gingen 9 Quarterbacks, dann solltet ihr, denke ich, einen Top-Running-Back, Wide-Receiver oder Tight-End nehmen und das auch am Turn dann zweimal, also Top-Running-Back, Top-Wide-Receiver, mega geil, oder Top-Running-Back, Top-Tight-End wahrscheinlich eher noch, und dann einfach auf einen Quarterback warten. Dann könnt ihr eben so einen Mid-Round-Quarterbacks nennen, wie Cousins oder Carr oder so, die ja auch einen guten Floor haben, kein großes Ceiling, aber in diesem Format echt auch gut punkten. Und so entwickeln sich, glaube ich, auch innerhalb der über 200 Teams sind wir, denke ich, mega viele, mega spannende Teams, und es gibt auch einfach, glaube ich, hier kein richtig oder falsch. Deswegen, ihr könnt gerne jetzt, also gut, dann wäre die Folge hinfällig, aber also ich versuche Tipps mitzugeben. Aber ich glaube einfach, es gibt auch kein richtig falsch. Ich werde später noch ein paar Beispiele aus einem Mockdraft auch anführen und so. Werde auch noch einige Mockdrafts machen. Und eine Liga draftet ja schon seit ein paar Stunden. Also mega geil. Da kann ich eigentlich hier live jetzt auch mal reingucken. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, welche Liga das ist. Aber das werde ich hier jetzt noch parallel eruieren. Kein Mensch ist übrigens multitaskingfähig. Wer das sagt, redet Quatsch. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Aber ich habe es natürlich trotzdem hingekriegt. Wir sehen hier zum Beispiel in dem ersten Draft der Upside Bowl Liga 6. Ich hoffe, ich darf die Namen nennen. Also falls nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Wir sehen, dass Jonathan Taylor zum Beispiel von Fabian trotzdem, also man kann die Drafts ja auch alle sehen. Deswegen Fabian an 1, Jonathan Taylor gedraftet. Was ja nicht schlecht sein muss. Ne? Wie gesagt, es sind immer noch nur 12 Teams. Er kann immer noch den 13. besten Quarterback mindestens mal holen. Und spannend. Dann ging an 2 Josh Allen von Schwärzelmann, glaube ich. Christian McCaffrey an 3 von Schlumpf. Und Eddie Rams nimmt Justin Herbert an 4. Also bisher, ich glaube, viele Drafts laufen super unterschiedlich ab. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich glaube, auch Jonathan Taylor und C-Mac sind hier geiler Value, weil top auf ihrer Position. Und ich erinnere mich da noch an den gestrigen Mock, den habe ich zum Glück noch aufgerufen, und da hat ein User an 1.3 war der, also dritter Spot, hat er erstmal Austin Eckler gedraftet, so wie Jonathan Taylor und C-Mac jetzt, und in Runde 2 hat er dann Stephon Diggs genommen, dann Kyle Pitts, also auch einer der Top-Leute auf seiner Position, dann mit McLaurin, Allen Robinson, Michael Thomas, Mooney und auch der Andrew Hopkins massig Receiver-Value abgegriffen. Als Quarterback hat er dann in Runde 9 erst Trey Lance geholt. Also ist mega spannend erstmal, ne, weil ich halte ja nicht viel von ihm, aber ich glaube, in der Shanahan-Offense kann der auch richtig reinknallen, auch in dem Format. Ne? Ich glaube, Shanny kriegt da was Gutes hin, was auch hier ganz geil sein kann. Aber Tom Brady war zum Beispiel an 7.3 noch da, wo er Daniel Mooney gepickt hat. Also spätestens da wäre ich persönlich eher auf Tom Brady gegangen, als dann auf Daniel Mooney. Aber mega spannend einfach, ne? Also ich glaube, wenn er da Brady anstatt Mooney nimmt, dann sage ich später, wow, geiler Draft, geiles Team. Und hier dann weiter nochmal der Hinweis, es gibt kein richtig oder falsch, ne? Weil selbst wenn du hier in 7.3 noch den Quarterback erst nimmst, dann hast du ein geiles Team. Und das macht es eben so spannend dieses Jahr, finde ich auch. Ne? Es gibt so viele verschiedene Ansätze. Ich habe richtig Bock, ich bin hyped, ich freue mich drauf und werde es auch covern und habe da richtig Bock. Einfach Bock. Und jetzt kamen von euch ein paar Fragen. Ich hoffe, damit auch dann tatsächlich so alle. Also jetzt habe ich ja einmal erst den Rundumschlag gemacht. Ne? Es gibt kein richtig und falsch, war eigentlich lange Rede, kurzer Sinn. Und jetzt kommen ein paar Fragen und ich hoffe, mit diesen Fragen dann auch alles Restliche wirklich zu beantworten. Und wir starten mit Micha. Micha fragt nämlich, mit welcher Strategie geht man am sinnvollsten in den Draft rein? Früh einen guten Quarterback und Wide Receiver über Running Backs? Und das habe ich ja teilweise jetzt schon beantwortet. Ne? Ich glaube, wenn ihr einen meiner, also oder eurer, also wenn ihr einen der Top 3 bis 5 Quarterback kriegen könnt, bei mir wären das jetzt Mahomes, Herbert, Brady, Murray, Allen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann würde ich wohl früh auf Quarterback gehen. Ne? Ansonsten würde ich im 12er-Format tatsächlich so ein bisschen dieses Set-and-Forget-Spiel spielen. Ne? Also einen Top-Running-Back und einen Top-Tight-End. Und die Positionsgruppe kannst du dann erstmal komplett den ganzen Draft vernachlässigen, wenn du nicht noch Backups willst. Aber kannst du erstmal komplett vernachlässigen, weil du hast massiv Value auf diesen beiden Positionen. Und geil. Also ein Henry oder JT, ne, mega wertvoll. Oder auch ein C-Mac, der da schon gedraftet wurde. Also man sieht ja an den Wins Above Replacement, die, falls ich es auch noch nicht gesagt habe, übrigens, die sind ja nur deskriptiv. Ne? Also ich habe die letzten 5 Jahre im Durchschnitt ausgewertet, wie so die Wins Above Replacement per Week waren und das in eine Zahl geklatscht. Also mit Vorsicht zu genießen, ne? Aber es ist der Durchschnitt über 5 Jahre, über alle Wochen. Man sieht dann, dass der Top Running Back beispielsweise mit 1,64 Wins Above Replacement einen höheren Wert hat als der Top Wide Receiver. Das schon mal zum Wide Receiver über Running Backs. Ne? Also so pauschal kann man das nicht sagen. Aber die Wide Receiver haben dann halt danach aufgrund der vielen potenziellen Starter bis in die Top 30 einen relativ konstant fallenden Wins Above Replacement Wert. Ne? Geben viel mehr Wins Above Replacement als dann die vergleichbaren Running Backs an ihrem Spot. Deshalb würde ich pauschal schon sagen, ja, Wide Receiver über Running Backs, aber nicht in der Spitze. Also ich würde jetzt keinen Justin Jefferson über Jonathan Taylor oder C-Mac ziehen. Ich glaube, da würde ich eher den Running Back nehmen, weil es einfach viel mehr Wide Receiver gibt. Aber auch da gibt es kein richtig oder falsch. Ne? Justin Jefferson genauso viel Value an dieser Stelle. Wegen seinem Floor und seinem Ceiling, beides da. Und ihr kennt die ganzen Begründungen. Also, genau, Wide Receiver geben bis in die Top 30 hinein konstanten Wins Above Replacement Value. Und genau, die sind Werte der letzten Jahre im Durchschnitt, das ist klar, das muss ich nochmal erwähnen. Und zum Beispiel, wenn auch die Upside für so einen Travis Etienne, ne, Running Back 1 ist, also warum soll ich dann nicht in Runde 4 zum Beispiel noch einen Etienne snaggen und dann später Hindsight mit dem Hindsight Bias seinen Value abfeiern? Warum nicht? Ne? Also auch, man muss jetzt nicht Set and Forget Running Back in 1 draften und dann gar keinen mehr holen. Ne? Also deswegen, es gibt Millionen Strategien, um diesen Draft anzugehen und man merkt es vielleicht auch, ich habe Bock. Hab's ja auch jetzt schon 3000 Mal gesagt. Also bezüglich der Wide Receiver, welche Art von Wide Receiver sollte man bei meines PPA bevorzugen, fragt mich ja auch noch. Und da sage ich nur effektive, wie auch bei Running Backs und Quarterbacks. Effektive. Also es bringt dir nichts, einen Wide Receiver zu haben, der viele Targets sieht zum Beispiel, aber damit nichts anstellt. Gut, dann wird er wahrscheinlich auch im nächsten Spiel nicht mehr so viele Targets sehen. Aber so ein Rondale Moore, der den Screen für 3 Yards sieht, bringt dir halt nichts. Ne? Kriegt er ein PPA-Format, kriegt dann halt noch einen Punkt für die Reception, hier halt nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, schon effektiver. Also so Ex-Wide Receiver, die so einen Deep Catch haben, keinen Yards after the Catch, aber dann eben einfach Possession und ab geht's. Die sind halt, ich würde sagen, die sind auch im normalen Fantasy viel wert. Deswegen weiß ich nicht, ob das Beispiel so gut ist, aber die sind halt hier dann auch im Anführungsstrichen genauso viel wert wie ihre Deebo Samuel-Kollegen. Dementsprechend würde ich sagen, einfach effektive. Die Yards bringen, die First Downs bringen und die Touchdowns bringen, die Punkte aufs Board zaubern. Und es verhält sich auch im Prinzip alles ähnlich wie letztes Jahr. Ne? Also wir hatten ja letztes Jahr im Upset Bowl im UBDR-Scoring auch schon First Downs. Und damit hatten Wide Receiver, die to the sticks halt angeworfen wurden, auch schon mehr wert als im normalen PPA oder PPA-Scoring. Daher würde ich sagen, drafte im Prinzip so wie letztes Jahr, ne? Und dann wirst du den Draft halt schon mal nicht verkacken. Das ist, glaube ich, ein guter Advice. Dann eine Frage von FRunner08, der fragt, kannst du vielleicht ein paar Beispiele einbauen, wie sich das von bisherigen Scoring auswirkt? Okay, also wie sich die Veränderungen wahrscheinlich auswirken, weil die Projection von Sleeper ist wild, besonders was Quarterbacks angeht. Und ich hatte es anfangs gesagt, ich glaube auch, dieser Quarterback-Floor ist das krasseste an den Einstellungen. Du hast zum Beispiel einen Mahomes, der dir in der Regel konstant zwischen 30 und 60 Punkten liefert. Und nebenbei dann halt so einen Ryan Tannehill, der den gleichen Sport spielt zwar, aber in der ersten Woche letztes Jahr zum Beispiel minus 4,4 Punkte erzielt. Nur um dann halt in Woche 2 für 41 Punkte zu gehen. Ne? Wir hatten das ähnlich letztes Jahr im Upset Bowl auch schon. In diesem UBDA-Scoring gab es auch große Schwankungen bei Quarterbacks. Deswegen auch wieder der Aufschrei für diese Scoring-Changes ist halt komplett unbegründet. Ich verstehe es einfach nicht. Aber wir hatten das letztes Jahr auch schon. Da gab es auch, ich glaube, von Aaron Rodgers auch Wochen, wo er Minuspunkte hatte. Und das ist hier eben genauso der Fall. Ne? Josh Allen, auch ein geiles Beispiel. Ihr wisst, ich mag ihn mittlerweile ja, aber bin immer noch skeptisch bei ihm. Der war letztes Jahr halt auch wieder Licht und Schatten. Ne? Und in seinen Boom-Wochen zaubert er dann halt mal 70 bis 80 Punkte aufs Board und gewinnt so ein Spiel im Alleingang. Nur um dann in Woche 17, da war das Finale, ich erinnere mich ganz genau daran, 1,2 Punkte zu erzielen. Das war so ein richtig fieses Game gegen die Falcons mit nur 11 Completions, 120 Yards und keinem einzigen Touchdown. Also keinem einzigen Passing-Touchdown. Da konnten dann selbst zwei Rushing-Touchdowns nichts mehr retten. Ne? 1,2 Punkte und Finale, glaube ich, dann auch verloren. Dak Prescott hat mich zum Beispiel letztes Jahr in die Playoffs getragen, weil der auch ein sehr konstanter Punktelieferant war, nur um dann zwei richtig miese Matches gegen die Saints und Washington hinzulegen in meiner Dynasty League, wo dann so ein Doubleheader war. Ach ja, naja, long story short, das Quarterback-Play wirkt sich sehr stark auf die Gesamtleistung deines Teams aus. Ne? Es ist halt wie in der Real NFL kann es hier sein, dass der Quarterback dir dein Matchup im wahrsten Sinne des Wortes verliert. Und deshalb ist vor allem ein konstanter Quarterback unheimlich wichtig, meines Erachtens. Es kommt weniger auf Upside des Quarterbacks an hier in diesem Scoring. Also ich würde keinen Justin Fields draften. Dafür lieber einen, ich wollte gerade Davis Mills sagen, aber auch den nicht. Lieber so einen Derek Carr oder einen Kirk Cousins, einen Jimmy Garoppolo, solche Leute. Ne? Also wenigstens, dass du schon mal deine 30, 40 Punkte hast, sicher. Und dann geht's weiter. Dann kann man weiter gucken nach Upside auf anderen Positionen und so. Das ist, glaube ich, so wirkt sich das die größte, das ist die größte Veränderung zu anderen Scorings, dass man hier viel Floor auch mit reinbringt, viel Konstanz will und dass die Quarterbacks eben schon viel punkten tatsächlich auch. Das macht sie eben dann auch so viel wert. 77Eli77 fragt zwei Fragen. Wann fallen die Quarterbacks im Vergleich zum normalen HFPPA oder PPR-Scoring? Und darauf bin ich auch schon angegangen. Ich glaube, im Upside Bowl Scoring dieses Jahr kann viel passieren. Also, ich glaube schon, dass einige in der ersten Runde gehen. Aber da der Positional Drop-Off eben dann halt auch so krass ist, lohnt sich auch der Blick auf andere Positionsgruppen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so wie in Superflex zum Beispiel ist, wenn da so ein Positional Run losgeht, dass du dann aktiv werden musst. Ne? Das ist hier nicht der Fall. Dann hol dir lieber Value auf anderen Positionen und gib dich mit einem Mid-Tier-Quarterback zufrieden. Sicher dich später noch mit einem Upside-Quarterback vielleicht ab, was auch immer. Also mit Upside-Quarterback meine ich dann eben einen, der Upside dafür hat, ein richtig guter Real-Life-Quarterback zu sein. Keine Ahnung, Trevor Lawrence zum Beispiel. Und dann fragt Eli auch noch, macht es Sinn, früh auf zwei Running-Backs zu gehen, auch wenn es nur einen festen Running-Back-Spot gibt? Und da würde ich sagen, ja, da du ja zwei starten darfst. Also wenn du zum Beispiel einen Jonathan Taylor und einen Henry Cook erhältst, das ist jetzt blöd vielleicht, weil die kriegst du nicht zusammen, aber nehmen wir mal an, du draftest am Turn, wer ist da? Also ein Nick Chubb und ein Austin Eckler, je nachdem. Dann ja, dann hast du zwei Starter, die dir krassen Value liefern, weil sie wahrscheinlich Top 10 finishen werden. Und ich würde sagen, ja, das macht Sinn. Also wenn dann viele Quarterbacks vorher gehen oder was auch immer, dann macht es Sinn. Deswegen, ja, macht Sinn. Habe ich jetzt oft genug gesagt, dass Sinn macht. Dann haben wir die nächste Frage von Steelers Rams. Der fragt, wie groß ist der Abfall der Top-Quarterbacks zu anderen Quarterbacks? Nach welchem Quarterback kam letztes Jahr ein Bruch im Sinne von Punkteunterschied? Und ich glaube nicht mal, dass der Punkteunterschied hier der Bruch ist, sondern eher diese Konstanz der Quarterbacks gepaart mit dem hohen Floor. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise keinen der Top-Quarterbacks kriege, ich glaube, ihr habt es schon öfter gesagt, dann nehme ich mit Kusshand so einen Derek Carr oder einen Kirk Cousins, der mir dann eben konstant diese 30 Punkte bringt. Ne? Also dann ist mir der Punkteunterschied im Sinne der Gesamtpunktzahl noch relativ egal. Ne? Also auch ein, ich müsste gleich mal die Ergebnisse des letzten Jahres aufmachen, aber zum Beispiel so ein, war hier irgendwer volatil, ein Jalen Hurts zum Beispiel, nee, der war tatsächlich auch sehr konstant. Nicht zu Unrecht einer meiner Top-Quarterbacks, auch in diesem Format. Ein Carson Wentz zum Beispiel, ne, der hatte, war zwar Quarterback 14, was jetzt gar nicht mal so schlecht ist, hatte 23 Points per Game im Gegensatz zu, ja gut, den ersten Quarterbacks mit 40 Points per Game, da sieht man auch schon, wie krass der Abfall ist, ne? Aber der hatte halt auch krasse Schwankungen. Ich glaube, das ist das Problem. Also ich nehme lieber Quarterbacks mit hohem Floor wie Carr oder Cousins, die dann eben so 30 Punkte pro Spiel machen und dafür wenig Volatilität halt auch da drin haben. Jo, dann fragt Silas Rams noch, wie groß ist der Einfluss von Rushing bei Quarterbacks bei diesem Scoring? Ja, gering, weil jeder Passing Yard ist genauso viel wert wie ein Rushing Yard. Ich glaube allerdings, die Dual Threats sind halt auch hier, also die sind ja in der NFL insgesamt meines Erachtens stärker und deshalb ebenso auch in diesem Scoring. Ne? So ein Murray, Hurts oder auch ein Lamar Jackson bieten dir durch ihr vielseitiges Spiel halt einfach krasse Upside bei einem guten Floor. Die sind halt so vielseitig in ihrem Spiel, dass sie mit den Beinen, mit den Armen, mit allem Punkte bringen können. Und das ist hier, denke ich, genauso wichtig. Deshalb, ich glaube, solche Quarterbacks haben generell mehr Value. Der Einfluss von Rushing ist natürlich gering, weil Passing gleich Rushing. Also Tom Brady hat mega Value in diesem Format. Wenn er ja nicht gerade auf den Bahamas weilt. Aber das war ja abgesprochen. Dann fragt DeAndre Lange, Upside Bowl betreffen. Bitte noch einmal auf Besonderheiten der Wertigkeit der Quarterback-Position eingehen. Gutes Beispiel ist gegebenenfalls Tom Brady, habe ich auf 3 gerankt, sagt er in meinem meines PPR-Ranking. Die folgenden Quarterbacks allerdings an 23 bis 25 overall, also Rodgers, Prescott, Winston. Wenn er auf die Sleeper-Stats von Rodgers und Brady aus 2021 guckt, dann stehen da 386 Fantasy-Punkte von Brady gegenüber Rodgers mit 337. Das ist genau dieser Punkt, den ich gerade eben angesprochen hatte. Ne? Die Gesamtpunktzahl ist für mich tatsächlich nachgelagert, ist die wichtig, aber eher nachgelagert. Und erstmal glaube ich, dass da auch mein Rating in den Rankings sehr wichtig ist. Ich habe zum Beispiel Rodgers, Prescott, Winston mit einem Rating von 92. Winston muss man auch mal gucken, mit Michael Thomas und so, ne? Ja, keine Ahnung, könnte man auch da, denke ich, durchaus downgraden, werde ich auch tun bei einem Update. Und ich habe Justin Herbert bei 100, Patrick Mahomes bei 99, Tom Brady bei 98. Also es ist schon mal nicht so ein krasser Unterschied. Ne? Ich habe allerdings auch Tight Ends wie Mark Andrews und Travis Kelce über diesen 92 von Aaron Rodgers. Das macht einfach den Unterschied. Also wenn man jetzt Tiers bilden will, keine Ahnung, von 100 bis 90, dann ist da gar nicht so ein krasser Unterschied. Ne? Deswegen habe ich dieses Rating auch nochmal dabei gepackt. Aber ich sehe einfach dann, picke ich andere Positionsgruppen tatsächlich lieber. Wenn ich zum Beispiel keinen Herbert Mahomes Brady kriege, dann ist Travis Kelce viel. Und da kommt auch wieder jetzt ein Ausflug wieder zu Twitter, wo ich das Bild gepostet habe mit diesem Winston Buff Replacement. Man sieht da ganz gut, wenn man das Ranking mal vergleicht, der beste Quarterback gewinnt jetzt 2 Spiele mehr als sein Replacement-Level. Dann kommt der zweitbeste Quarterback die letzten 5 Jahre mit 1,7 Spiele. Und das ist schon besser als die anderen beiden Top-Spieler ihrer Position auf Running Back und Wide Receiver. Dann ist allerdings der beste Wide Receiver und Running Back mit 1,6 ist besser als der drittbeste Quarterback. Der bringt dir nämlich nur 1,56 Wins Above Replacement, während Running Back und Wide Receiver die 1,6 geben. Und deswegen, ne, wenn du dann diese Top 3 eben auslässt oder auch die Top, sagen wir Top 5 einfach mal, dann fällt es stark, also was heißt stark, dann fällt es erstmal ab und dann sind andere Positionsgruppen für mich genauso relevant und wichtig. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass dass Rodgers zum Beispiel viel weniger wert ist, aber du hast es ja selbst in der Frage auch schon gesagt, ich hatte sie ja verkürzt, du hast ja auch schon gesagt, von wegen Receiving Core und so. Klar, es spricht einiges dafür, dann auch Aaron Rodgers und Dak Prescott und auch James Winston dann ein bisschen niedriger zu ranken und das sind eben diese Faktoren, die mir diese vermutete Konstanz eben nehmen, in dem Sinne, dass ich dann ein Risiko sehe, diese vermutete Konstanz zu erreichen. Also da habe ich dann lieber einen Jamar Chase oder Justin Jefferson, der mir Top-Value auf der anderen Positionsgruppe bietet und diese Konstanz liefert. Ja, Dann fragt DeAndre Lange auch noch, bei der Relevanz der Quarterbacks im Upside Bowl könnte es doch gegebenenfalls Sinn machen, nach Besetzung der Kaderplätze auf einen zweiten Quarterback im Team zu gehen, oder? So ab Runde 10, spätestens gegebenenfalls, wie das Board fällt, sogar bereits ab Runde 8. Und ja, man sieht an der Rundenzahl schon, die du benennst, es ist egal wann. Es macht meines Erachtens durchaus Sinn, so einen zweiten Quarterback zu ziehen. Ne? Kann man mal gucken, wann das dann der Fall ist. Ich glaube, viele Boards fallen hier total unterschiedlich. Ich habe es schon gesagt, es gibt ja 100 Strategien. Ich habe richtig Bock, alle Drafts mal durchzugehen und anzugucken. Also, wenn man einen der Top-Quarterbacks nicht erhält, ne, also sowas wie Herbert, Mahomes, Murray, Brady, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, Allen ist noch dabei, dann ist man ja set. Ne? Dann braucht man nur für die Bye-Week vielleicht einen Ersatz. Den musst du nicht am Draft-Day ziehen, theoretisch. Also wenn, ich glaube, wenn ich so einen Top-5-Quarterback hätte, dann würde ich auch gar keinen anderen ziehen. Weil dann gehst du mit denen sowieso ins Rennen, bis die Bye-Week haben. Und bis dahin hat sich wieder irgendeiner verletzt und irgendein anderer startet, den du zur Not reinwerfen kannst. Oder ja, wie auch immer, du verlierst halt einfach diese eine Woche, ist ja nicht schlimm, aber du hast halt einen mega top Quarterback. Es macht natürlich Sinn, die Verletzung abzusichern. Gut, also, aber es ist die Frage, ob das Sinn macht. Ne? Macht das tatsächlich Sinn? Das ist jetzt eine Glaubensfrage, weil das ist ja wie bei Handcuff Running Backs. Ne? Also, du setzt ihn halt einfach auf die Bank, weil Herbert wird eh immer spielen. Ist jetzt ein bisschen anders als Handcuff Running Backs, weil wenn du zum Beispiel dann Trevor Lawrence zusätzlich zum Herbert draftest, kannst du den Trevor Lawrence halt trotzdem spielen. Ne? Aber Herbert wirst du halt immer spielen, no matter what. Deshalb sitzt Trevor Lawrence einfach nur auf der Bank. Und ich glaube, Injury Insurance ist auch nicht so ein Ding, was ich machen würde. Also wenn ich einen Top-Quarterback habe, dann hole ich mir keinen zweiten. Wenn ich allerdings so einen K oder Cousins, habe ich ja schon öfter angesprochen, so in der mittleren Runde nehme, dann würde ich das, glaube ich, durchaus sehr gerne mit so einem Trey Lance oder einem Trevor Lawrence oder auch einem Davis Mills absichern. Ne? Oder nicht absichern, ist das falsche Wort, aber so abrunden. So Quarterbacks, die Upside haben und die man in guten Matchups dann, denke ich, auch ganz gut mal reinschmeißen kann, die dann auch Upside haben. Vielleicht spielen die ja dann auch noch in einem Monday-Night-Game, ne? Und du liegst, keine Ahnung, 70 Punkte hinten, dann brauchst du ein 80-Punkte-Spiel von Davis Mills. Und das liefert er dir dann. Na, keine Ahnung. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ich würde, glaube ich, so mit Tier-Quarterbacks dann gerne mal mit so einem zweiten Quarterback paaren. Ich will nicht wieder absichern sagen. Also paaren. Habe ich jetzt wieder gesagt. Ich hasse Leute, die sagen, ich will nicht sagen und sagen es dann trotzdem. Ne? Aber jetzt habe ich es gemacht. So, also ich. Und hier nochmal der Hinweis, ich würde tatsächlich gerne einen Quarterback-Streamer im Upside Bowl sehen. Ich habe vielleicht, es müssen alle Leute erstmal ihre Einladung annehmen. Ne? Wir suchen noch ein paar Leute und wir brauchen noch Nachrücker. Vielleicht werde ich ja selbst spielen und dann werde ich mir dieses Spielchen mit dem Quarterback-Streamen mal gönnen. Aber ja, ich bin gespannt, ob es jemand sich traut und ob es jemand macht, dann sagt mir gerne mal Bescheid. Und ich hoffe, dass ich mit diesen Tipps und Tricks, nenne ich es einfach mal, einigen Leuten dann doch noch mal einen kleinen Denkanstoß geben konnte. Und bin gespannt auf die Drafts. Der eine läuft ja schon, wie ihr gesehen habt. Mal gucken, ob da bisher noch was passiert ist. Nein, Nick David, du musst picken, du bist immer noch on the clock. Also sehr spannend tatsächlich. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei den Drafts. Ich glaube, ihr werdet es haben, der unterschiedlichen Strategien auch wegen. Und vielleicht sehen einige das Ganze ja noch mal in einem anderen Licht heute. Seid dabei, wenn es dann, ja, mit Upside Bowl Content vielleicht auch dann nächstes Mal wieder heißt.
Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.